Literaturclub Sindelfingen, Podcast, Friedrich Dürrenmatt. Friedrich Dürrenmatt ist am 5. Januar 1921, also vor 100 Jahren, in Konolfingen in der Schweiz geboren. Er wuchs im Emmental auf. Sein Großvater war offenbar ein streitbarer Politiker und Publizist, der für einige seiner Gedichte sogar ins Gefängnis kam. Dürrenmatts Vater war Pfarrer. Der Sohn besuchte in Bern das Gymnasium, hörte Vorlesungen in Zürich und Bern, zeichnete und malte, lebte dann in Basel, heiratete, geriet in finanzielle Schwierigkeiten, schrieb Theaterkritiken, Kriminalromane, Kabaretttexte, Hörspielaufträge, um finanziell über die Runden zu kommen. Ich lese seine Prosakomödie »Grieche sucht Griechin«, die im Jahre 1955 veröffentlicht wurde. Sie hören die ersten Seiten dieser Geschichte. Es regnete stundenlang, nächtelang, tagelang, wochenlang. Die Straßen, die Avenuen, die Boulevards glänzten vor Nässe. Den Gehsteigen entlang flossen Rinnsale, Bäche, kleinere Flüsse. Die Automobile schwammen herum, die Menschen gingen unter Schirmen, waren in Mäntel gehüllt, liefen mit nassen Schuhen und immer feuchten Strümpfen. Die Riesen, Putten und Aphroditen, die teils die Balkone der Palais und Hotels trugen, teils sonst an den Fassaden klebten, troffen, tropften, waren übergossen von Wasserfäden, von Vogelmist, der sich auflöste, und unter dem griechischen Giebel des Parlaments suchten zwischen den Beinen und Brüsten der patriotischen Reliefs die Tauben Schutz. Es war ein peinlicher Januar. Dann kam der Nebel, auch er tagelang, wochenlang, eine Grippeepidemie, nicht gerade gefährlich für anständige, sozial gesicherte Leute, zwar einige alte Erbonkel und Erbtanten dahinraffend, einige ehrwürdige Staatsmänner, doch sonst nur massenhaft die Vagabunden unter den Brücken am Strom. Dazwischen wieder Regen, immer wieder. Er hieß Arnolf Archilochos, und Madame Bieler meinte hinter ihrer Theke: »Der arme Junge, so kann man doch nicht heißen. August, bring ihm noch ein Glas Milch.« Und sonntags sagte sie: »Bring ihm noch ein Perrier.« August dagegen, ihr Mann, schmächtig, der Sieger einer legendären Tour de Suisse und der zweite einer noch legendäreren Tour de France, der im Radfahrerkostüm bediente, in seinem Maillot schon, er sammelte sich doch so ein kleines Publikum von Radsportfreunden um sich. Er war damit nicht einverstanden. »Deine liebe Georgette«, meinte er etwa am Morgen, wenn er aufstand, oder im Bett oder hinter dem Ofen, wenn sich alles verzogen hatte und er seine dünnen, haarigen Beine wärmen konnte, »deine Liebe zu Herrn Archilochos kapiere ich nicht. Ist doch kein Kerl, ist doch ein verklemmter Mensch. Man kann doch nicht sein Leben lang nichts als Milch und Mineralwasser trinken.« »Auch du hast einmal nichts anderes getrunken«, antwortete dann Georgette mit ihrer tiefen Stimme, indem sie die Arme in die Hüften stemmte, oder lag sie im Bett, auf dem Busengebirge verschränkte. »Geb ich zu«, meinte nach langem Nachdenken August Bieler, immer wieder seine Beine massierend, »doch um die Tour de Suisse zu gewinnen, und ich habe sie gewonnen, bei so hohen Pässen und beinahe die Tour de France, Da hat der Abstinentismus noch einen Sinn. Aber der Archilochos, nicht einmal bei einer Frau schlief er je, dabei ist er 45. Das Letztere ärgerte Madame Bieler auch und sie wurde stets verlegen, wenn Auguste in seinem Radfahrerkostüm oder im Bett darauf zu sprechen kam. Überhaupt war nicht zu leugnen, dass Monsieur Arnolf, wie sie Archilochos nannte, gewisse Prinzipien hatte. Rauchen zum Beispiel tat er auch nicht. Fluchen kam noch weniger in Frage. Georgette konnte sich ihn ferner nicht im Nachthemd vorstellen oder gar nackt. So korrekt, so immer angezogen, wenn auch ärmlich, wirkte er. Seine Welt war gefestigt. An der Spitze dieser Ordnung, dieses sittlichen Weltgebäudes, thronte der Staatspräsident. »Glauben Sie mir, Madame Bieler«, konnte Archilochos etwa sagen, indem er ehrfürchtig nach dem Bild des Staatspräsidenten im Edelweißrahmen starrte, das über den aufgestapelten Schnaps- und Likörflaschen hinter der Theke hing. »Glauben Sie mir, unser Staatspräsident ist ein nüchterner Mann, ein Philosoph, ein Heiliger beinahe, raucht nicht, trinkt nicht, ist schon seit 30 Jahren Witwer, hat keine Kinder, Sie können es in den Zeitungen lesen.« Madame Bieler wagte nicht so ohne weiteres zu widersprechen. Vor dem Staatspräsidenten hatte auch sie, wie alle in diesem Lande, ein wenig Respekt, war er doch der einzig ruhende Pol im politischen Hin und Her, in der vorüberziehenden Folge der Regierungen, wenn ihr auch ein solcher Ausbund an Tugend unheimlich vorkam. Lieber wollte sie es nicht glauben. »In den Zeitungen stets«, meinte Georgette daher zögernd, »gewiss, doch wie dies in Wirklichkeit ist, weiß kein Mensch. Die Zeitungen lügen, sagt jedermann.« »Das sei ein Irrtum«, antwortete Archilochos, »die Welt sei im Grunde sittlich«, und trank feierlich und gemessen Perrier, als sei es Champagner. »Auch Auguste glaubt an die Zeitungen.« »Nein«, sagte Georgette, »das weiß ich besser, Auguste glaubt den Zeitungen kein Wort.« »Nun, glaubt er etwa nicht an die Sportresultate, die in den Zeitungen stehen?« Dagegen wusste Madame Bieler nichts einzuwenden. »Tugend ist sichtbar«, fuhr Archilochos fort und reinigte seine randlose, verbogene Brille. »Sie leuchtet auf diesem Gesicht und leuchtet auch auf dem Gesicht meines Bischofs.« Damit wandte er sich dem Bildnis zu, das über der Tür hing. »Der Bischof sei etwas sehr dick«, protestierte Madame Bieler, »der könne doch einfach nicht so tugendhaft sein.« Aber Archilochos war in seinem Glauben nicht zu erschüttern. »Es ist seine Natur«, antwortete er, »wenn er nicht tugendhaft philosophisch leben würde, wäre er noch dicker.«